Moin, ach nee, hello oder alaaf, wie bei euch auch immer gesagt. Herzlich willkommen zur Retterview Folge 80 mittlerweile. Und Luis, ich merke schon, du hast den 11.11. schon gut überstanden. Sieht zumindest so aus von hier aus.
Ich habe ihn gut überstanden, genau, Sessionseröffnung Kölner Karneval, beziehungsweise im ganzen Rheinland des Karnevals,
ja.
In einer Hochburg Köln. Und hier sagt man übrigens Alaaf, nicht Helau. Also wer Helau sagt, der wird hier aus der Stadt getrieben.
Na wunderbar, dann, gut, dass ich weit genug weg bin, weil gestern habe ich ganz viel Helau gehört. Ich war im Rettungsdienst und musste mir das Ganze auch ein bisschen antun, denn in Rostock feiert man das Ganze auch. Aber ich würde sagen, wir bequatschen das einfach mal nach unserem Intro. Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Sprechwunsch und Sammy Splint. Wie findest du eigentlich dieses geile Intro? Schon bewertet, ne?
Welches geile Intro?
Na, was ich in dem Video gemacht habe, ja.
Oh, das habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen, weil wir überspringen das Intro immer.
Na klar.
Deshalb kann ich es dir jetzt leider noch gar nicht sagen. Aber ich werde es mir jetzt umgehend bei der neuen Folge, werde ich es mir mal anschauen.
Mein Gott, da habe ich mir echt Mühe gegeben. Animation und hier rein und du guckst es dir nicht an. Du guckst dir einfach nur immer die Kommentare an. Und die waren ja wirklich episch teilweise. Ja. Wenn ich mir das mal so anschaue hier so auf YouTube, da gibt es auf jeden Fall jemanden, der mag uns nicht. Dann ganz viele, die uns mögen. Und irgendwelche, die sich gegenseitig hier die Klimaaktivisten um die Ohren schmeißen.
Die sich ja um die Ohren schmeißen. Aber alles der Reihe nach. Und heute haben wir ein schönes Thema oder ein interessantes Thema. Wir wollten heute eigentlich über Hirnblutungen sprechen. Das haben wir jetzt um eine Woche nach hinten verschoben. Also nächste Woche werden wir ausführlich über Hirnblutungen sprechen. Danach die Woche haben wir uns vorgenommen, über Dienstpläne zu sprechen. Mhm. Also quasi die... Christian erfährt es auch erst jetzt, ne? über die...
Ich nicke einfach und sag so, ja, ich wusste das.
Genau, es gibt immer so eine Diskussion, Wunschdienstplan, kein Wunschdienstplan. Es gibt tatsächlich aber wissenschaftliche Quellen dazu, wie sich das auf die Mitarbeiterzufriedenheit auswirkt. Mitarbeiterzufriedenheit, insbesondere in der Pflege. Im Rettungsdienst ist man da noch nicht so weit. Und darüber sprechen wir dann quasi in 2 Wochen. Heute dachten wir uns, sprechen wir einfach mal über Karneval, weil mir ist aufgefallen, okay, ist ja 11.11., ich habe Dienst. Und ich finde das sehr interessant, weil... und ich hoffe ja, dass ich dich dann demnächst mal unter neuen Fahnen auch mal dann hier hinbekomme, wenn Karneval ist, weil das muss man erlebt haben. Also das ist mit nichts vergleichbar. Also das ist ein Ausnahmezustand. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber dazu kommen wir gleich.
Es gibt so 3 Dinge, mit denen ich mit dir mal Einsatz fahren möchte. Das ist einmal der Kölner Karneval, einmal das Oktoberfest würde ich gerne mal mitmachen als Sanitäter und Deichbrand, ja. Fehlt auch noch,
also
geht's wohl auch immer ab.
Genau, das könntest du ja, glaube ich, sogar. Johanniter Unfall für Niedersachsen ist das, glaube ich, die das machen, ne?
Ja.
Und das hat ja leider, glaube ich, nicht geklappt, weil wir Dienst hatten wir Dienst. Und genau, Eicher Ambulanz macht ja, glaube ich, macht ja da unten den Sanitätsdienst fürs Oktoberfest.
Ja.
Das müssen wir mal schauen, vielleicht kennt irgendwer, wer den kennt.
Ja, weil ich meine, da muss man mal von berichten, die sind ja wirklich nonstop, die sitzen ja nicht, die sind ja wirklich immer unterwegs und wenn die gerade zurückkommen wollen in den Stützpunkt, dann geht schon der nächste Einsatz los, fahren mit so einer Isolation, so einer ISO-ARC dann auch, glaube ich, rum, ganz spannend auf jeden Fall, sollte man mal nachfragen, ob man da nicht mal vorbeigucken kann und mal ein bisschen berichten kann von denen, ja.
Ja, aber erstmal gehen wir noch ganz kurz auf die letzte Folge ein. Und zwar, zwei Sachen muss man richtig stellen tatsächlich einfach. Ich hatte jetzt mal mit einem Brandoberrat, ich weiß es gar nicht mehr, also irgendwem, der B-Dienst in Berlin fährt, mit dem hatte ich mal gesprochen und der hat mir tatsächlich erzählt, also es wurde durch die Medien ein bisschen anders transportiert, als es letztlich war. Also es war schon so, dass es einen kanalisierten Kanal nach außen gab durch die Pressestelle und diese Notärztin sich nicht privat geäußert hat dazu, sondern es war so, dass es einen internen Bericht gab oder eine interne Revision des Ganzen und eben in diesem Bericht ärztlicher Seite festgestellt wurde oder von Seite der Ärztin eben festgestellt wurde, dass es keinen Einfluss auf den Einsatzerfolg gehabt hätte. Und das wurde dann aber so transportiert nach außen, als hätte die Ärztin das gesagt. Aber letztlich ist das aus diesem Bericht entnommen und über die Pressestelle veröffentlicht. So muss man sagen. Also ist da alles richtig gelaufen. So Schande über unser Haupt oder über mein Haupt. Das nehmen wir natürlich direkt zurück. Aber trotzdem kam jetzt dann wieder ein neuer Artikel zu dem Ganzen raus, wo eben ganz klar festgehalten wurde, dass man weiter geforscht hat seitens der Feuerwehr und untersucht hat und festgestellt hat, das hätte schon Einfluss auf den Einsatzerfolg gehabt, wenn dieser Rüstwagen schneller da gewesen wäre. Denn man hat sich scheinbar die Einsatzzeitprognose des Einsatzleitsystems angeschaut. Und man muss sich vorstellen, diese Rüstwagen, die kommen vom technischen Dienst. Es gibt wohl zwei technische Dienste in Köln. Und einer, das ist, glaube ich, auch so der glaube ich, am häufigsten alarmiert wird. Zumindest sehe ich den immer in irgendwelchen Einsatzfahrten-Videos aus Berlin. der ist direkt an der Autobahnauffahrt, nämlich zur A100. Und dort war eben dieser riesige Stau aufgrund dieser Klimaaktivisten. Und letztlich wäre es wohl sonst so gewesen, dass der Rüstwagen eine Minute nach dem NEF vor Ort gewesen wäre, nach dem Notarzt-Einsatzfahrzeug. Und es hätte somit entsprechend eine schonende Rettung ermöglicht. Das gibt ja immer verschiedene Rettungsformen. Es gibt ja die Crash-Rettung, das ist wirklich.
Das heißt übrigens okay, jetzt Notfallrettung, hat mir der Tim letztens gesagt. Christian, das heißt nicht mehr Crash-Rettung.
Ja, das heißt jetzt. Ich dachte, das heißt das, was wir machen.
Ja, aber nein. Nein, Crash-Rettung gibt es wohl jetzt nicht mehr. Ist bei uns noch nicht angekommen, Tim, kein Problem. Aber ich bin ja auch in Mecklenburg-Vorpommern, habe die Ausrede immer, dass bei uns alles 15 Jahre später.
Ehrlicherweise kommt. Muss ich auch sagen, ich glaube auch nicht, dass die Amerikaner die Notfallrettung kennen. Ich glaube auch, die kennen nur die Crash-Rettung. Aber
die Deutschen brauchten wir einen eigenen
Begriff. Ja, genau. Richtig. Also ich meine sogar, es gab drei Rettungsformen, zumindest habe ich die damals gelesen, irgendwie Rapid Extraction und also es gab nochmal einen Unterschied zwischen Crash und sehr schnell und schonend. Und mit dem Rüstwagen direkt eintreffend oder eine Minute danach hätte man eben eine schonende Rettung einleiten können. Und das muss man einfach ganz klar feststellen, das ist im Rahmen des Traumas so natürlich der Goldstandard, weil darum machen wir diesen ganzen Zirkus ja auch mit über 30 Kilometer pro Stunde gefahren und so weiter und so fort, weil es eben darum geht, Wirbelsäulenverletzungen, wenn welche stattgefunden haben, die Patienten so einzupacken, einzufrieren im Optimalfall und den 1:1 so auf den Tisch zu legen, damit er nicht mehr in irgendeiner Form geschädigt wird auf dem Weg, um eben Folgeschäden zu vermeiden. Denn ich muss keinem erzählen, was das bedeutet, wenn man irgendwie einen Schaden an der Wirbelsäule hat, entsprechend dann unter Umständen seine Beine nicht mehr spürt. Da gibt es ein Beispiel, ganz kurz, da habe ich mal von berichtet, glaube ich. Und zwar ist auf der Autobahn hat es einen Unfall gegeben. Und dann ist dann ein Ersthelfer hingekommen und sagte, oh mein Gott, ihr Auto ist kaputt, bla bla bla, setzen Sie sich doch bei mir ins Auto, bis die Rettungskräfte kommen. Der Mann ist dann aus seinem Auto nach diesem Unfall auf der Autobahn bei diesem Typen, der nichts damit zu tun hatte, der einfach angehalten hat, ins Auto marschiert. Rettungskräfte treffen ein, Patient spürt seine Beine nicht mehr und hat eine Stufenbildung in der Wirbelsäule. So, und was hat man dann gemacht? Man hat entsprechend eine schonende Rettung gemacht. Das bedeutete leider für den, der gesagt hat, setz dich in mein Auto, dass er aus seiner Limousine ein Cabrio gemacht hat. Weil die Feuerwehr hat dann zu Recht natürlich die entsprechenden Säulen abgeschnitten, das Dach abgenommen, um den Patienten jetzt wirklich schonend retten zu können. Das ist natürlich der Worst Case für dich, wenn du gar nichts damit zu tun hast.
Du wolltest nur nett sein und dein Auto wird zerstört. Nein.
Genau. Am Ende kommst du mit Cabrio nach Hause.
Du Scheiße, da gibt es mal ein Problem.
Genau, und jetzt kann man sich eben vorstellen, aber wenn man jetzt eine Crash-Rettung macht, also wirklich zieh einfach, wir nehmen keine Rücksicht auf Verluste, wobei da gibt es ja auch so Rettungsbohr, mit der kann man das jetzt so ein bisschen schonend gestalten, dann kann es wirklich sein, dass man durch diese Rettungsform das Krankheitsbild verschlimmert oder das Trauma verschlimmert. Ja. Und deshalb ist eigentlich schonend immer so das Beste. Und Crash macht man eigentlich nur, wenn der Patient reanimationspflichtig bewusstlos ist, weil dann muss man den natürlich da sofort rausholen. So, und das ist jetzt letztlich das, was man noch dazu sagen kann. Jetzt sagten hier einige in den Kommentaren, wenn man jetzt denen was anlasten will, dann muss man auch jedem was anlasten, der eine andere Stauursache verursacht. Da sage ich, ja, genau, muss man auch, ganz klar. Wenn jemand irgendwie meint, wie LKW-Fahrer, sie müssen bei Staubildung bei drei Spuren auf der mittleren und auf der rechten fahren, dann muss man auch denen ganz klar sagen, das funktioniert so nicht. Ja. Also auf jeden Fall.
Zu dem Thema schonende Rettung und so und Zeit und das dauert alles. Also das wurde ja auch teilweise gesagt, ne, dass es das zu viel Zeit gebraucht hätte. Oder die Es wurde auch mitgeteilt, dass die Person sowieso nicht mit diesem Gerät rausgeholt werden würde, hatte eine Ärztin eben gesagt, dass man dieses Gerät hätte gar nicht erst benutzt, ne, weil der Zeitfaktor hier eine Rolle spielt, obwohl Patient wohl stabil war, aber egal. Ich habe das letztens eben auch erlebt wieder. Wir waren irgendwie in einer Gartenanlage, haben sehr lange eine Patientin gesucht, die gestürzt sein soll. Als wir sie gefunden haben und herausgefunden haben, wie sie gestürzt ist, nämlich über zwei Meter von der Leiter auf irgendeinen Stein und so weiter, lag sie da. Der Weg in dieser Gartenanlage, ganz schlimm für Rettungsdienst, weil weite Wege, Feuerwehr hatten wir mit dabei. Da hieß es dann, okay, Wirbelsäule betroffen, lass uns mal die Vakuummatratze holen. Da kam so, das ist alles Zeit, Kosten, es dauert jetzt alles hier zu lang und so weiter. Ja, aber wir haben die Zeit. Die Patientin ist stabil, sie redet mit uns, alles ist gut. Lass uns doch die Vakuummatratze holen. Da möchte ich auch nichts weiter riskieren. Da musstest du echt diskutieren, nur wegen Zeit oder ich weiß nicht, ob man es Faulheit nennt. Ich sage jetzt auch nicht, wer da diskutiert hat von all den Instanzen, die mit dabei waren. Aber fand das echt schon spannend, dass teilweise so, die Gemütlichkeit da auch eine Rolle spielte, ob man da jetzt noch mal holt und hinfährt. Wir hatten aber Gott sei Dank auch ein paar Gartenanwohner, die mit ihrem Auto vor der Gartenanlage standen und dann quasi mit einem Kollegen dann zu unserem Auto gefahren sind, die Vakuummatratze, und Pumpe geholt haben und dort dann eingeladen haben. Genau. Sowas wie Rettungsbohrer und so bekommen wir übrigens jetzt auch mit unseren neuen Rettungswagen dann auf dem RTW. Finde ich gut.
Wir haben uns die tatsächlich damals selbst gebastelt, wo ich angefangen habe im Rettungsdienst und die einfach auf den RTW gepackt, damit man sie hat. Ich habe sie nie benutzt, außer bei Fortbildung. Trotzdem muss man natürlich auch ganz klar sagen, also die Feuerwehr, das ist ja jetzt auch nicht so, das ist ja nun mal, wir reden ja hier von technischer Rettung. Mhm. Das heißt, natürlich sind die mit ihrem Rettungsgerät und den Handlungsabläufen darauf ausgelegt, nicht in 5 Stunden jetzt das Ganze zu machen und da jetzt perfekt alles schön abzutrennen und säuberlich und mit Schweißnaht, dass man es wieder 1:1 draufkleben kann quasi, sondern wenn man der Feuerwehr einmal sagt, jetzt zack, dann geht das auch wirklich zügig. Also das ist ja auch natürlich, also die proben diese Handlungsabläufe ja auch ständig und da weiß dann auch jeder, was er jetzt zu tun hat. So, der eine bereitet die Plane vor, die Geräteablage, der nächste holt die Geräte, der bestellt den Brandschutz und dann geht das eben, dafür hat man ja auch einen Einsatzleiter und dafür kommen ja dann auch so viele Fahrzeuge, damit das alles koordiniert läuft. Und da würde ich dann fast sagen, also wenn man jetzt wirklich sagt, wir müssen jetzt zügig das Dach abnehmen, damit wir den schon retten können, dann ist das auch wirklich schnell umgesetzt durch die Feuerwehr.
Ja, weil, die üben ja auch gewisse Lagen. Bei uns zum Beispiel Straßenbahn anheben und so weiter. Also das wird so oft geübt, dass es auch zügig und schnell funktioniert. Dementsprechend sollte man die Geduld eben mitbringen. Aber wenn es nicht anders geht, weil man merkt, Reanimationspflicht wahrscheinlich, dann reicht nur noch die Crash- oder Notfallrettung, Tim. Ne?
Das Einzige, woran ich mich mal erinnern konnte, war tatsächlich, da waren wir auf der Autobahn, da war es wirklich so, dass da irgendwie 2 LKWs ineinander geschoben und da war auch eine schonende Rettung. Und das Problem beim 40-Tonner ist, diesen Höhenunterschied zu überbrücken. Und da haben wir, glaube ich, wirklich 1,5 Stunden gebraucht, weil wirklich erst ein Gerüst gebaut werden musste, um dann überhaupt auf dieser Höhe agieren zu können. Also das war wirklich sehr kompliziert. Aber so hat man den Patienten eben auch schonend retten können. Wäre der jetzt reanimationspflichtig gewesen, hätte man das nicht gemacht. Ja. Da hätte man den mit dem schnellsten möglichen Weg da rausgezogen.
Ein Kommentar zu dem, weil wir ja auch mit nochmal über dieses Klimaaktivisten kurz nochmal ansprechen, mit der Rettungsgasse hatte hier der Sigrid nämlich geschrieben, bezüglich den Unfall in Berlin, die haben sich festgeklebt und so weiter. Da wird aber so gut wie nie so eine Rettungsgasse gebildet. Ist halt teilweise auch recht eng, aber eigentlich wird da nie so eine Rettungsgasse gebildet. Also Leute, das ist doch keine Ausrede. Wir haben letztes Mal über Rettungsgasse und über die 230 € Bußgeld geredet. Wahrscheinlich ist es noch nicht genug, wenn noch so darüber geredet wird, dass man sagt, eigentlich machen wir da nie eine Rettungsgasse. Also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen wegen der paar festgeklebter Leute und so weiter. Die Rettungsgasse ist zu bilden, darüber reden wir seit Jahren. Ja, und ich finde immer mehr, zumindest meine Bubble für Social Media zeigt es mir, dass immer mehr die Rettungsgasse gebildet wird. Ich sehe es auch immer mehr auf Autobahnen, dass die dann schon mal nach links und rechts fahren. Gerade wenn die Leute anfangen, das zu machen, machen es die meisten nach. Also Rettungsgasse ist immer zu bilden, egal wie eng es ist. Versucht es mindestens irgendwie, dass in der Mitte frei wird, ne? Mit dieser schönen Regel, mit dem
Blauen. Ich meine, was man natürlich, das ist jetzt wahrscheinlich dann Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, aber ich denke mir halt, wenn ich mich jetzt auf einer Autobahn festklebe, die Ursache sei jetzt mal dahingestellt, dann ist das auch ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.
Natürlich.
Also, was ist, wenn da irgendein Folgeunfall im Stau passiert zum Beispiel? Und dieses Risiko, also finde ich schon, und das finde ich schade, dass das so transportiert wurde an einer Stelle, dass jemand sagte von den Klimaaktivisten, naja, aber wenn wir keine Erde mehr haben, dann sterben so und so viele Leute. Wo ich bedenke, also das ist genau wie dieses, das haben wir bei einer Grippewelle auch, diese ganzen Toten, wo ich mir denke, ach so, möchtest du dir dann den Schuh anziehen, möchtest du dich einmal freiwillig infizieren und du den ersten Schritt machen?
Bitte.
Also das finde ich einfach, du kannst jetzt nicht anfangen, Menschenleben gegeneinander aufzuwiegen. Das finde ich einfach den falschen Weg jetzt und das finde ich auch ehrlich gesagt einfach so ein bisschen, ja, pietätlos.
Absolut.
Und trotzdem, finde ich es durchaus berechtigt, dass man diesen Protest übt. Jetzt in dieser Form, weiß ich nicht. Aber dass man generell Protest daran übt. Und ich finde es schade, dass es teilweise benutzt wird, ohne jetzt politisch werden zu wollen. Aber natürlich die sich jetzt denken, wir tun zu wenig für den Klimawandel, die werfen sich jetzt natürlich direkt darauf und sagen, ja, seht ihr mal, was diese Klimaaktivisten machen, um von sich selbst abzulenken. Und die sagen, wir müssten viel mehr tun. Die stellen sich jetzt natürlich dann dahinter. Ich finde es einfach schwierig, sowas zu instrumentalisieren. Fakt ist, das haben wir schon gesagt, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Es ist einfach doof gelaufen, kann man nicht anders sagen. Ja. Dann müsste man sich vielleicht für den Protest überlegen, wenn man den schon so durchführt, ob man das realisiert bekommt, dass wenigstens Rettungsfahrzeuge durchkommen. Ne? Hm.
Wie du immer sagst, so eine schwierige Gemengelage einfach auch.
Schwierige Gemengelage.
Ist einfach so. Ja. Ansonsten noch so ein, zwei News. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen oder auch nicht, dann erfahrt ihr es halt einfach von uns. Es gibt 4 Bundesländer, die sich darauf verständigt haben, die Isolationspflicht aufzuheben ab 16. November. Ne? Also Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein haben einfach gesagt, wenn du Corona infiziert bist, musst du nicht mehr in Isolation. Das heißt, du kannst raus, solltest aber, sobald du das Haus verlässt, eben eine Maske tragen und darfst nicht in medizinische Einrichtungen oder Pflegeeinrichtungen. Das ist das Einzige, was wir noch dabei gelassen haben. Andere Länder erwägen, das Ganze jetzt zu verfolgen. Der Herr Lauterbach sagt, er findet das gar nicht gut, jetzt gerade in der Winterzeit, wo die Ansteckungsgefahr nochmal größer ist, wo man sich wieder wohlfühlt, wo man enger zusammen sitzt, sollte man das nicht machen. Und irgendwie erwähnte er auch schon was von einer neuen Variante. Wie findest du das? Isolationspflicht?
Habe ich auch letztens irgendwas von gehört, ja.
Mhm. Also erstmal ist okay, man begründet es damit, den Menschen wieder mehr Eigenverantwortung zu geben. Wo ich auch immer so sage, ich sehe immer noch viele, wenn sie in der Schlange stehen, setzen sich eine Maske auf, aber ebenso viele auch eben nicht. Also so ist das Problem. Das wäre jetzt die Frage, ob die Leute sich wirklich dran halten. Ich glaube aber schon, wenn jemand mal Corona hat und wir jetzt mittlerweile mitverfolgen konnten, wie schwerwiegend sowas sein kann, beziehungsweise wie ansteckend so ein Coronavirus ist, dass man dann doch eigenverantwortlich auch mal handeln kann und sagt, hey Leute, ich bleib zu Hause und ich komme nicht mit aufs Konzert und so weiter. Hoffe einfach, dass es dann so weiter durchgezogen wird und nicht uns zum Nachteil gereicht wird.
Letztlich, wenn jemand einen grippalen Infekt hat, oder eine Grippe, dann lässt er sich wahrscheinlich auch nicht testen auf Influenza und geht dann natürlich trotzdem irgendwie in seinem Rahmen krank ins Büro oder was weiß ich. Wichtig ist halt irgendwie, oder die Frage ist halt, warum geht er denn krank überhaupt zur Arbeit? Weil er so gern zur Arbeit geht oder weil er muss, weil es irgendwie erwartet wird von ihm, weil er nicht krank sein will. Es gibt ja nun mal Leute, die haben einfach ein angeschlagenes Immunsystem, die sind halt häufig krank. Da muss man halt dann irgendwie sagen, okay, dann muss man Alternativen überlegen, wie zum Beispiel, wenn man wirklich sagt, ich würde zur Arbeit kommen, ich habe aber einen Schnupfen, dass es dann halt möglich ist, Homeoffice zu betreiben. Jetzt grundsätzlich, ich finde es halt schwierig, auf der einen Seite wird Corona noch transportiert als, das belastet uns wirklich stark. Andererseits sagt man dann jetzt, okay, keine Isolationspflicht mehr. Da weiß ich jetzt noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich glaube, bei uns ist die Quarantäne nach wie vor, ne?
Ja, auf jeden Fall NRW und so weiter und Mecklenburg-Vorpommern sind immer noch mit dabei, Isolation 5 Tage mindestens, ne? Und sich dann eben selbstständig freitesten, das ist tatsächlich immer noch so. Das Testen bleibt übrigens dann auch in diesen Bundesländern bezüglich der Gesundheits- und Pflegeeinrichtung besuchen und Maske tragen, also man muss sich dann selbstständig negativ testen. Die Frage ist, wie man das Ganze so nachweist, aber gut, warum gehen die Leute auf Arbeit? Weil es wie manchmal bei Schnupfen und so weiter verpönt wird. Ne? Also gesagt, ja komm, so ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Hustname, hab dich mal nicht so. Und dann kommst du auf Arbeit. Da denkst dir manchmal selbst auch, naja, jetzt habe ich eine Nacht mal ein bisschen durchgefiebert, durchgeschüttelt. Und jetzt kann ich auch gehen mit ein bisschen Ibuprofen und so weiter. Wird das schon wieder? Ja, das sollten wir eben da nicht machen. Wir gefährden auch mit Schnupfen oder grippalen Infekten eben erstmal reißen wir damit ein gutes Loch in die Personaldecke. Und das sorgt dafür, dass wir dann im Rettungsdienst gerade einen ziemlichen Personalmangel haben, auch durch Krankheitsausfälle.
Man sieht ja auch vor allem, wie sich das auf Lieferketten etc. auswirkt, ja. Siehe DHL.
Ja, genau.
Genau, aber ohne jetzt zu sehr zu einem Stammtisch werden zu wollen, finde ich jetzt mal die schöne Überleitung hier zum Dominik Gedon. Also ich finde es schön, dass er kommentiert hat, deshalb kann ich jetzt auch seinen Namen nennen, weil er es ja auch so veröffentlicht kommentiert hat unter dem Video. Und ich muss dazu sagen, er hat uns schon mal eine E-Mail geschrieben. Und die E-Mail hatte er uns damals geschrieben, weil er sich doch sehr darüber echauffiert hat, dass ich gesagt habe, dass ich es schade finde, dass man bei der Feuerwehr Rettungsdienst so in Teilzeit macht, von Beginn an. Hm. Und auf der einen Seite muss ich irgendwie, fahre ich Drehleiter, LF, PTLF und vielleicht noch irgendein Sonderfahrzeug, bin Rüstzugführer, was weiß ich, auf der anderen Seite sitze ich dann mal auf dem RTW. So, darüber habe ich mich echauffiert, weil ich das auch nicht im Sinne des Systems finde und weil ich eben dadurch finde, dass vermittelt wird gegenüber denen, die es in Vollzeit machen, dass man das so nebenbei machen kann. So, darüber hat er sich echauffiert. Und ich nehme ihn jetzt so wahr, dass er schon sehr so ein richtiger Feuerwehrler ist, so Feuerwehr über alles, so nehme ich das ein bisschen wahr, sage ich ganz ehrlich, weil er meinte auch direkt, also er ist, so wie ich das verstanden habe, weder in der Berufsfeuerwehr noch im Rettungsdienst, sondern eigentlich nur in Anführungsstrichen, ist wichtig, weiß, aber bei der Freiwilligen Feuerwehr, nur sage ich halt, weil natürlich, wenn man das beruflich macht, das einfach eine andere Hausnummer ist, man hat halt, so das ist halt einfach so, ja, ich glaube nicht, dass es FFs gibt, die tagtäglich 10-mal rausfahren, so. Und jetzt sagt er hier, also langsam wird es mehr zum Stammtisch als zu einem wie anfangs wissenschaftlich fundierten Podcast, sage ich, okay, nehme ich hin als Kritik, ich würde mir auch gerne mehr wissenschaftlich wünschen, das Problem ist, wenn wir jetzt so eine Folge machen, Vergaberecht, dann muss ich erstmal 4 Monate für studieren, damit das dann hier mal so in 1,5 Stunden präsentiert werden kann. Und jetzt zu erwarten, dass man das quasi jede Woche einfach mal so raushaut, das ist, glaube ich, auch von dem Themenfeld, es ist einfach schwierig auf Dauer. So, aber das nehmen wir natürlich an und in den nächsten 2 Folgen, wenn nicht sogar schon heute, wird das auf jeden Fall wiederkommen. Dann muss ich aber sagen, auf der einen Seite einen wissenschaftlich fundierten Podcast fordern, auf der anderen Seite einfach ziemlich schlecht argumentieren oder zumindest nicht wissenschaftlich. Keine Ahnung, dann sagt er hier, ja, hat Köln und Rostock wohl auch keine Pressestelle? Ihr äußert ja euch ja auch zur Situation und was unbedingt verbessert werden muss. Ziemlich sicher, ohne das mit denen abzusprechen. Also erstmal, natürlich würden sich da so einige Herrschaften drüber freuen. Andererseits, wenn ich als jemand, der im Rettungsdienst fährt, der sich aber äußere, wo so die generischen Probleme sind und was man dafür verbessern könnte, dann hat das nichts mit irgendeiner Pressestelle zu tun. So, also ich kritisiere weder den Rettungsdienst Rostock, noch kritisiere ich den Rettungsdienst Köln, Buxtehude oder sonst irgendwas, sondern ich sage einfach, wo das generische oder wir sagen, kritisieren, wo die generischen Probleme sind. So, warum soll man das mit irgendwem absprechen? Wenn ich jetzt in meiner Funktion als Rettungssanitäter, der beschäftigt ist im Rettungsdienst Buxtehude, eingesetzt auf einem Rettungsmittel, das an einem presserelevanten Einsatz beteiligt war, mich äußern würde, dann ist das eine ganz andere Kiste. Genau. Das muss man halt ganz klar sagen. Insofern verstehe ich diese Argumentation ehrlich gesagt nicht.
Genau, also das ist... Es ist einfach so, wir haben uns nie, also wir haben mal gesagt, dass wir bei diesem und jenem Einsatz mal mit dabei waren, haben das aber nie bewertet oder eben nur das wiedergegeben, was durch Pressestellen schon längst mitgeteilt wurde. Ja, also schon längst veröffentlicht wurde. Alles andere wollen wir einfach nicht machen. Wir wollen ja auch, dass ihr euch mit dem, was wir erzählen, hier identifizieren. Viele, viele Situationen, die wir, wie Louis schon sagte, generisch hier aufbringen, die habt ihr auch da draußen. In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, kennt ihr
sonst also. Sonst würden uns auch nicht so viele Leute hören, ne? Wenn es da keinen Bezug gäbe. Ne?
Und wenn wir nur wissenschaftlich die ganze Zeit reden würden, ich finde das auch super spannend, super interessant, vor allen Dingen, wo sich das Ganze hinentwickelt, aber manchmal will man sich auch auskennen, manchmal möchte man auch ganz locker quatschen und die Leute sagen uns das ja auch. Die finden dann teilweise das Wissenschaftliche super, aber wollen auch einfach, dass wir mal über, erstens mal Kommentare und sowas kommentieren, ne, so wie jetzt bei Dominik, E-Mails besprechen oder einfach mal nur so den typischen Stammtisch-Talk machen. Das machen wir im Rettungsdienst jedes Mal, wenn wir auf eine Fortbildung geben, ist eigentlich das Coolste dabei, immer die Kollegen mal zu treffen, mal zu fragen, wie läuft es auf dem RTW bei dir, was hast du letztens erlebt und so weiter.
Wenn da einer plötzlich die Hand hebt und sagt, also ich hatte da mal einen Fall und auf einmal geht die Post ab.
Ja, genau, das ist immer wieder so eine Fortbildung, aber das bringt Leben in die ganze Sache. Dementsprechend sieh es uns nach, wenn wir ab und zu auch einfach mal Folgen machen, wo wir nur um den heißen Brei herumreden.
Punkt 2 von ihm, vor wenigen Folgen noch gegen die Teilzeitretter der Feuerwehr geschossen, weil es ja unverantwortlich ist gegen den Patienten. Also das habe ich jetzt das nicht gesagt, jetzt dass es unverantwortlich gedacht. Ist. Das ist auch Quatsch. Ein Pfleger-Retter-Modell im Verhältnis 50-50, aber plötzlich die perfekte Idee. Ich könnte mir so viele Einsätze vorstellen, in denen ich lieber einen Feuerwehr-Notfallsanitäter hätte, als einen reinen Notfallsanitäter. Also mit sowas will ich jetzt gar nicht anfangen. Aber man muss ja sagen, diese Argumentation ist halt sehr schlecht, weil man hier mit Äpfel mit Birnen vergleicht. Mhm. Also wenn ich jetzt einen Intensivpfleger, angenommen, wir machen das jetzt mal, wir nehmen einen Intensivpfleger oder einen Notfallpfleger aus der Notaufnahme, den setzen wir jetzt einfach, ohne dass der irgendwas von Rettungsdienst weiß, wir setzen den einfach auf den RTW, fahren mit dem zum ersten Einsatz, dann gebe ich Brief und Siegel darauf, der wird das Krankheitsbild erkennen, der wird eine Therapie vorschlagen, ob das jetzt in den SAAs des Notfallsanitäters auch so abgebildet ist oder ob es mehr so krankenhausmäßig ist, die Therapie, sei jetzt mal dahingestellt, der wird eine Therapie vorschlagen, wenn ich dem sage, hier ist das Zugangsset, leg einen Zugang, wird der einen Zugang legen können, ohne dass man dem irgendwas sagt, weil man die gleichen Patienten betreut, nur an verschiedenen Stellen und von der gleichen Bubble kommt, nämlich Notfallmedizin, Intensivmedizin. So, wenn ich jetzt einen freiwilligen Feuerwehrmann nehme, der gerade auf dem F1 war, und das ist jetzt nicht, keine, das ist nicht diskreditierend gemeint, den setze ich auf den RTW, dann wird er weder das Krankheitsbild erkennen, vielleicht weil er irgendwie Dr. House schaut, er wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, einen Zugang zu legen. Ja, aber das ist ja einfach so. Und er wird eben auch nicht in der Lage sein, mir jetzt ein perfektes Therapieprogramm oder vorzuschlagen. Und das ist ja genau der Unterschied, den ich meine. Also auf der einen Seite, wenn ich jetzt auch in der Notaufnahme wäre zu 50%, dann profitiert doch der Patient davon, weil es ist ja der gleiche Patient. Den Patienten, den ich präklinisch habe, den habe ich dann in der Klinik, den sehen die gleichen Leute. Und wenn die mehr in die anderen Felder reingehen, dann sehen die vielleicht auf der einen Seite mehr, okay, das passiert mit dem Patienten in der Klinik, das hatte der dann wirklich, so hat er sich vorgestellt. Also das ist ja einfach was völlig anderes. Das medizinische Grundwissen ist ja vorhanden. Beide Seiten haben eine medizinische Fachausbildung. Genau. Und wenn ich jetzt, also das muss man ja ehrlicherweise auch sagen, wenn man mich jetzt auf ein Löschfahrzeug setzt, ich kann dir was von Einsatzführung, Taktik und Führungskreislauf erzählen, okay, aber ich weiß jetzt sicherlich nicht, wie man das Atemschutzgerät anlegt, wenn du mir sagst, geh mal zum Gerätefach, hol mal das und das raus, Steckleiter, hol mal dies oder das, was weiß ich, werde ich das nicht hinkriegen, weil ich nicht weiß, wo das ist und so weiter und so fort. Und ich weiß auch gar nicht, wie die entsprechenden Gerätschaften dann vielleicht letztlich auch heißen. Und deshalb ist dieser Vergleich einfach, den kann man überhaupt nicht ziehen. Also auf der einen Seite habe ich eine brandschutztechnische Ausbildung, auf der anderen Seite habe ich eine medizinische Ausbildung. Und wenn man in der Medizin, in der Medizinerbubble viel mehr macht, macht man ja auch im Rahmen von Praktika, gehen wir ja ins Krankenhaus. Mittlerweile auch die Notfallpfleger gehen ja auch in die Präklinik im Praktikum. Mhm. Dann ist das ja, dann verzahnt das ja viel mehr und da profitieren ja beide Seiten von. Und deshalb verstehe ich einfach nicht, wie man das vergleichen kann. Also das verstehe ich einfach nicht.
Genau. Also könntest auch eine BGA auf dem RDW machen. Nee, er schreibt hier auch, ich könnte mir so viele Einsätze vorstellen, in der ich lieber ein Feuerwehr-NFS. Ja, ich auch. Und zwar vielleicht Verkehrsunfälle. Ne? Also oder eben Massenanfälle, wo es um irgendwelche Gefahren geht, weil da kann der Feuerwehr-NFS einfach noch ein bisschen aufatmen, hat vielleicht den Blick drauf. Aber alles andere, ja, hätte ich lieber manchmal einen Pfleger mit dabei. Wir haben sogar tatsächlich bei uns auf dem RTW einen, der aus der Intensivpflege kommt, bei uns den Rettungsassistenten auch damals gemacht hat und bei uns immer mitfährt. Und das ist genial. Ne? Wenn die Patienten Fragen zu klinischen Sachen haben, wie geht es denn jetzt weiter, was wird da passieren? Und vor allen Dingen hat er aber ab und zu mal auch so einen Rundumblick, wo ich sage, okay, ja, stimmt, darauf habe ich jetzt nicht gedacht. Das ist toll. Also wirklich, die Patienten sind super zufrieden damit. Währenddessen, ja, ich muss es einfach so sagen, wir manchmal echt Beschwerden von Patienten bekommen, die sagen, ja, die haben mich einfach eingeladen ins Krankenhaus gefahren, ohne was zu machen. Oder auch die PflegerInnen und Pfleger in der Notaufnahme sagen, Übergabe, ne? 5 minus. Nicht so toll manchmal.
Aber das ist ja das Problem des Systems, dass man jemanden, der sich für einen Brandschutzberuf entscheidet, mehr oder weniger ja dazu zwingt, in Anführungsstrichen zwingt, zu sagen, du musst jetzt aber leider auch Rettungsdienst machen. Und das aber eigentlich viel mehr als dein Hauptjob, das, was du eigentlich machen wolltest. Und da ist das Drama natürlich vorprogrammiert. Keine Ahnung, also ich weiß jetzt nicht, worauf hätte ich denn so gerne Lust, wenn man jetzt sagen würde, keine Ahnung, Rettungsdienst ist jetzt zum Beispiel auch gleichbedeutend mit, was weiß ich, Altenpflege oder so. Da würde ich jetzt sagen, okay, ich habe mir eigentlich aber mehr Rettungsdienst vorgestellt und weniger Altenpflege, was jetzt überhaupt nicht böse gemeint ist. Aber so, mal jetzt so vom Vergleich. Und das eine ist ja nun mal technisch, eigentlich brandschutztechnisch, das andere ist Rettungsdienst. Natürlich gibt es Schnittstellen, aber so im ganz normalen Einsatzalltag würde ich sagen, sind die Kongruenzen oder die Überschneidungen gar nicht so viel. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass irgendwie die Berufsfeuerwehr viel Brandmeldeanlagen fährt, da ist ja gar kein Rettungsdienst dabei. Wir fahren eigentlich ja 90% der Einsätze ohne Feuerwehr, würde ich einfach mal ganz klar sagen. Und somit rettet ja jeder so in seinem Bereich, macht so sein Ding. Hier auf der einen Seite wieder Ölspur, keine Ahnung was, vielleicht auch mal ein Laubenbrand oder was weiß ich. Aber so wirklich dieser Brand mit Menschenleben in Gefahr, dieser richtige, wo man auch wirklich so das ganze Programm braucht, das hat man in Großstädten sicherlich 1 bis 2 Mal wöchentlich. Jetzt aber ja auch nicht tagtäglich überall.
Ja. vielleicht um das zu entschärfen auch, es gibt super Feuerwehrleute, die super NFS sind. Ich kenne auch einige, wo ich sage, wow, die haben wirklich Fachwissen, die sind dahinter, die sind Praxisanleiter und alles und machen das auch gerne. Die sind auch in die Feuerwehr gegangen, um NFS mehr zu machen, also um Rettungsdienst zu machen und nicht so viel Feuerwehr. Aber wer in die Berufsfeuerwehr geht, in die Freiwillige Feuerwehr, der möchte halt technische Rettung machen, der technische Hilfeleistung, was auch immer. Und ist manchmal nicht so zufrieden, in den Rettungsdienst zu gehen.
Ich dachte Brandschutz.
Auch das, auch Feuerlöschen. Ja, aber bei uns heißt es immer technische Rettung, TR, TH, wenn die Feuerwehr kommt. Aber der möchte doch eher das machen, ja, als eben in den Rettungsdienst zu gehen. Also so äußern sich zumindest viele Kollegen bei mir aus der BF und so weiter, die sagen, so ein Rettungsdienst ist manchmal nicht so toll.
Wird als stiefmütterlich behandelt. Und ich sage es ganz ehrlich, es gibt drei Lager im Rettungsdienst als auch bei der Feuerwehr. Bei der Feuerwehr gibt es drei Lager. Das eine Lager, Feuerwehr über alles, Rettungsdienst braucht man nicht und nur wenn du Feuerwehrmann geworden bist, dann bist du was Vernünftiges im Leben geworden. Du kannst also immer nur versuchen, Feuerwehrmann zu werden, aber mehr kannst du nicht erreichen. Das ist das eine Lager. Das ist mir alles schon begegnet in der Praxis. Dann gibt es das Lager, naja, man braucht beides irgendwie. Und dann gibt es das Lager, also eigentlich fahre ich am liebsten, ich bin zwar bei der Feuerwehr, aber eigentlich fahre ich am liebsten auf dem RTW, da bin ich mein eigener Chef und dann habe ich nicht diesen ganzen anderen Wahnsinn. Und im Rettungsdienst gibt es dieses Lager natürlich, boah, Feuerwehr, ich will unbedingt zur Feuerwehr, das sind die coolsten, die besten und so weiter. Dann gibt es das mittlere Lager, das bin ich so, ja, alles schön und gut, aber leider auch manchmal, Und dann gibt's halt das Lager, nee, Feuerwehr komme nicht mit Feuerwehr, die Löschpatschen. So, das ist einfach so. Ich will jetzt nicht über die prozentuale Verteilung sprechen. Ja. Trotzdem sage ich ganz ehrlich, bei mir ist das geprägt, das teilweise negative Bild dadurch, dass ich erlebt habe, und das ist jetzt, das sind doch keine Geschichten, das ist einfach Fakt, erlebt habe, dass es Rettungsdienstbereiche gibt, die durch die Feuerwehr organisiert werden, wo die Hilfsorganisationen oder die Leistungserbringer immer nur die Fahrzeuge bekommen, die Feuerwehr schon 3 Jahre gefahren ist. Wenn Neufahrzeuge kamen, immer die Feuerwehr, weil die HIOCs machen es ja nur kaputt. Die HIOCs bekommen immer den alten Dreck, dass man wirklich vermittelt bekommen hat, seitens der Feuerwehr, nö, also wir entscheiden das hier und ihr bekommt hier nur das Alte und wir bekommen hier immer nur schön das Neue. Zum Glück ist das da, wo ich es am Anfang erlebt habe, nicht mehr so. Man erlebt es aber trotzdem nach wie vor und das ist auch eine Frechheit, dass man in manchen Städten als HIOC-RTW an einer schlafenden Feuerwache vorbeifährt, alle RTWs stehen im Stall und man fährt jetzt zu einem Krankentransport. Eben warum? Weil der Disponent sich sagt, nö, das sind meine Jungs, die lasse ich jetzt schlafen, das soll man der doofe HIOC-RTW machen. Und das ist einfach eine Frechheit.
Höre ich aus
und vielen Kreisen, wenn man das so vermittelt bekommt, ja, und man könnte ja auch sagen, wir drehen den Spieß jetzt mal um, dann machen wir es halt eine Leitstelle, die ist nur durch HIOCs bedient, dann fährt halt die BF die ganze Zeit so und wir lassen die HIOCs im Stall. Aber das gibt's halt nicht, diese Form. Und das finde ich halt, dadurch ist für mich geprägt eigentlich, oder dadurch habe ich so dieses negative Bild so ein bisschen mit drin. Natürlich gibt es viele positive Erlebnisse auch und natürlich klappt die Zusammenarbeit im Wesentlichen immer sehr gut. Aber manchmal habe ich schon den Eindruck, dass da so ein bisschen, das wurde mir zum Beispiel mal gesagt, das ist erst kurze Zeit her, vor 8 oder 10 Wochen wurde mir das so von einem Feuerwehrmann gesagt, also ihr seid Leistungserbringer für die Feuerwehr und wo ich mir schon denke, also erstens sind wir nicht Leistungserbringer für die Feuerwehr, sondern für den Träger des Rettungsdienstes und das ist leider nicht die Feuerwehr, sondern es ist die Stadt und die Stadt, die gibt das ab an das Amt für Schutz und Rettung, aber nicht die Feuerwehr sind hier die Träger des Rettungsdienstes sind. Das ist einfach falsch. Ja. Und das hat aber trotzdem natürlich wieder gezeigt, so ich bin hier der Feuerwehrmann und also ihr erbringt ja nur für mich die Leistung. Ihr müsst euch nach mir richten. Und das prägt mitunter dieses negative Bild einfach, das man dann im Rettungsdienst hat. Und das werden viele Kollegen unterschreiben. Mir hat es letztens auch wieder jemand gesagt, dass er irgendwie am Funk mitbekommen hätte, dass irgendwie ein BF-RTW zum Mittag geschickt wurde und der HIOC-RTW durfte den Einsatz übernehmen. Und ich weiß jetzt natürlich nicht hören, sagen, was da jetzt wirklich dran ist, aber das, das ist halt der Grund, warum man da mitunter so ein Vorbehalte hat. Und das jetzt immer so wegzudiskutieren mit, die Feuerwehr, die macht aber alles richtig und bla bla bla. Und das finde ich halt einfach doof. Genauso wie Punkt 3, den er hier nennt, seid ihr Werbepartner von Rescue Track? Man könnte ja meinen, ist das einzig wahr und alle, die es nicht nutzen, sind nicht lebensfähig. Sage ich, natürlich sind die anderen auch lebensfähig, aber wenn man dann mal wirklich 10 Einsätze am Tag fährt, dann merkt man ja erst, dass es bei sicherlich 80% klappt. Bei 20%, da kommen wir gleich drauf beim Thema Karneval, klappt es halt einfach nicht, weil Leitstellensoftware sich nicht öffnet. Die Leitstellensoftware ist ein einziger eigener Kosmos und dieser Rechner, der kennt nur das, was du ihm gibst. Und in einer Großstadt, angenommen Berlin, wo ich Points of Interest wahrscheinlich im 20.000, 30.000 Zahlenbereich habe, da glaubt ja wohl nicht, dass da irgendjemand hingeht und die alle eingibt. Der nimmt sich die größten Objekte, die werden eingepflegt, dann hast du vielleicht 1000 Objekte versorgt, aber diese ganzen Problemobjekte, das kriegst du überhaupt nicht rausgefiltert. Und wenn du jetzt sowas wie Rescue Track hast, die sich einfach öffnen, dann merkst du halt einfach, dass es in vielen Einsätzen eine Erleichterung gibt. Ja, das heißt nicht, dass es ohne nicht funktioniert, aber viele Reibungsverluste entstehen eben, weil es nicht vorhanden ist. Und das ist mitunter Thema Kleingartenkolonie. Kolonie habe ich letztens nämlich erst wieder eine Story gehört. Rea in der Kleingartenkolonie. Kolonie!
Mann!
Es gab nämlich keine SMS-Ortung, es gab keinen Rescue-Track, sondern es hieß einfach nur, fahr zur Kleingartenanlage. Ja. 20 Minuten später hat der RTW dann überhaupt irgendwann mal den Einweiser gefunden, wusste dann überhaupt irgendwie mal, in welches Gebiet er da muss. Und dann war der Patient, der reanimationspflichtig war, leider auch nur noch für tot zu erklären. Und da muss man halt ganz klar sagen, da macht halt eine Einsatzleitsoftware den Unterschied, gegebenenfalls. Und nein, wir sind nicht Werbepartner, aber Rescue-Track, phonetisches Matching etc., das hat kein anderer. Und das sind halt einfach Dinge, wenn ich jetzt in einem Einsatzleitprogramm was eingebe, dann hat der nicht mehr außer eine chronologische Abfrage. Hm. Ich tippe A ein, dann sucht er alle Begriffe mit A. Ich tippe B, dann sucht er alle mit A, B. So, phonetisches Matching etc., das haben die alle nicht. Und da ist leider Rescue Track die einzigen, die das anbieten. Wenn es was anderes gäbe, würde ich das natürlich auch bewerben. Ja. Aber
Nee, wir bekommen echt dafür Geld, um diese Frage jetzt mal ganz eindeutig einfach zu beantworten. Also wir haben uns das angeguckt, mehrmals. Du kannst ja damit arbeiten sogar ein bisschen, also zumindest ein bisschen Demo-Modus machen. Das finde ich immer ganz cool
eigentlich. Ja, aber hier ich habe es auch nicht.
Nee, wir haben es auch nicht im Rettungsdienst. Wir benutzen bei uns tatsächlich ist das Garmin, was leider nicht an TMC angeschlossen ist. Also irgendwie welche Verkehrsdaten werden leider nicht ausgewertet. Angeblich sollen irgendwelche Daten kommen, wenn mal was gesperrt ist. Das funktioniert leider auch nicht. Bin schon mal in eine Bombenentschärfung reingefahren mit einem RTW. Das kann ja mal passieren. Und dergleichen. Und das macht es eben aus, ne? Dieses Open-Dings. Ich habe, wie gesagt, jetzt schon 3 Systeme mal kennengelernt, bin mit denen gefahren. Und tatsächlich mache ich mir nebenher, wenn ich mit RTW fahre, gerne auch mal Apple Maps, Google Maps auf, um einfach zu wissen, wo ist gerade was gesperrt. Ne? Weil das nicht.
Aber das kann es ja nicht sein. Ja, ich mache mir sogar OpenStreetMaps auf, nur um die Hausnummer zu gucken. Und das, obwohl man im Rettungsdienst ja eigentlich sein eigenes Handy gar nicht irgendwie benutzen darf im Einsatz.
Wir müssen sogar lokal mittels unseres mobilen Netzes, also ich schließe immer mein Handy mit einem mobilen Netz an und mache Karten-Updates auf unserem Navi. Ich weiß gar nicht, ob die das hören dürfen, aber das machen wir regelmäßig, einfach um aktuelle Karten zu haben immer. Und ich glaube, bei RescueCheck wird das ja zentral gesteuert. Ne? Da bist du ja, oder? Da müsste ich jetzt mal nachfragen.
Ja, ich glaube tatsächlich, also ich weiß, ich war mal im Rettungsdienstbereich, da gab es Rescue Track und da ist das dann so, dass die Feuerwehr regelmäßig die Navigationsgeräte einzieht und entsprechend updatet.
Okay. Wahrscheinlich auch Software-Updates. Okay, aber gut, das lässt sich halt nicht einfach immer so rausschicken, es sei denn, du hast eine SIM-Karte mit drin. Ja.
Genau. Und ich finde halt schon, dass das einfach ein ideales System abbildet, weil, und das ist ja das Problem zum Beispiel bei einer Einsatzleitsoftware, die unter anderem auch in Berlin verwendet wird, dass dieses System erstellt eine Einsatzzeitprognose, also eine Prognose über die Anfahrtsdauer. Und im Ranking bekommt das Rettungsmittel den Zuschlag, das die niedrigste Anfahrtsprognose hat, also wo die Einsatzzeit am geringsten ist.
Ja.
Und das Problem ist natürlich, das ist ja schön, dass der Einsatzleitrechner weiß, wo der schnellste Weg lang führt. Das bringt mir aber nichts, wenn ich diese Route nicht kenne. So, und bei RescueTrack ist es zum Beispiel so, da wird halt auf dem Server das Routing gemacht und diese Route, die vom Einsatzleitsystem als die schnellste Route evaluiert wurde, die wird geschickt an die Fahrzeugbesatzung und wenn die einfach nur ganz doof nach dieser Route fahren, dann kommen die zumindest in der von RescueTrack errechneten Zeit dort an, hoffentlich. Und wir bekommen halt einfach nur den Einsatz und dann fahren wir dahin. Der Einsatzleitrechner sagt, wir sind da am schnellsten, aber wir wissen gar nicht, wo wir langfahren müssen, damit wir am schnellsten sind. Und das sind halt so Probleme, die hat man aber halt nur, wenn man 10 Einsätze am Tag fährt. Ne? Wenn man einmal in der Woche irgendwie rausfährt, keine Ahnung, dann komme ich da wahrscheinlich nicht so oft in Kontakt mit. Und
In diesem Fall, Dominik, also wir haben alles jetzt beantwortet, ich denke mal auch sehr konstruktiv. Sieh es nicht als Bashing an, sondern als Antwort auf deinen Kommentar. Du hast jetzt ein bisschen
Zeit. Sein nächster Kommentar wird dann noch bitterer sein.
Ja, ich weiß.
Das kannst du mir mal glauben.
Wahrscheinlich. Du hast jetzt ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken, mal kurz einen Kaffee zu ziehen und dann in die Werbepause da kurz mal drüber nachzudenken, dann bevor du deinen nächsten Kommentar schreibst, dann sehen wir uns gleich wieder und dann kannst du dich noch ein bisschen weiter ärgern, denn wir reden über Karneval und so weiter. weiter. Bin sehr gespannt drauf. Also, bis gleich.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder. Ja, ich hoffe, die Werbung war nicht zu lange bei euch auf YouTube oder Spotify oder sowas. Und ihr konntet euch einen Kaffee ziehen, vielleicht lang genug dafür. Ich konnte keinen ziehen, weil wir haben einfach weitergemacht gerade. Karneval, mein Gott, bei uns auch Karneval. Gestartet, bei uns heißt es ja meistens eher Fasching, ne? Und zwar das Medi-Fasching. Mhm. Ich hatte ja gestern zum 11.11. mehrere Einsätze und einer war auch ganz spannend, und zwar sind wir in der Kinderklinik angehalten, haben dort einen Patienten ausgeladen, der dann doch etwas verstört war, weil lauter verkleidete, wirklich sehr betrunkene Menschen rumrannten und sagen, wir werden Doktor, und so weiter. Der Junge fragte nur, was meinen die denn damit? Ich so, ja, das ist das Medizinerfasching. Das sind die Menschen, die helfen dir nachher, wenn sie mal fertig sind. Aber von dem will ich nicht geholfen werden, sagte er nur. Fand ich ganz süß auf jeden Fall. Aber die haben es auch nicht krachen lassen. Und bei euch ja auch. Ich habe es gesehen in der Story, wie viele RTWs werden denn da bereitgehalten, nur für Karneval.
Ja, wenn du es genau wissen willst, also nur wegen Karneval werden tatsächlich 26 zusätzliche RTWs fest besetzt.
Krass.
Und da muss man sich, das ist ja fünfmal der Rettungsdienst Rostock gefühlt.
Ja,
also mit 26 RTWs kannst du wirklich eine kleine Großstadt versorgen. Mhm. Und man muss sich halt überlegen, wenn man sich mal so Köln anschaut zum Beispiel auch, das dreht sich eigentlich alles oder spielt sich alles in der Altstadt ab. Mhm. Dom eher nicht, aber so Zülpicher Platz, Aachener Weiher. Kann man jetzt mal eingeben, dann sieht man das also alles Innenstadt. Und natürlich gibt es eine Innenstadtwache, die dafür zuständig ist. Hier stehen aber 7 Rettungswagen, kann man im Rettungsdienstbedarfsplan nachschauen. Und jetzt ist natürlich das Problem, die sind natürlich vom Bedarf her berechnet für, ja, dass da mal ein Weihnachtsmarkt ist. Also das ist schon berücksichtigt, dass da viele Kneipen, Diskotheken sind, natürlich in den Einsatzzahlen. Aber so der Maximum-Peak sind vielleicht so 10 Einsätze pro Stunde. Also ich habe ja diese Auswertung auch gemacht im Rahmen meiner Bachelor-Masterarbeit, so 10 Einsätze pro Stunde. Und dann ist aber wirklich der Oberpeak. Da fahren dann auch schon angrenzende Rettungsmittel da rein. Und jetzt haben wir natürlich das Phänomen Karneval, Sessionseröffnung. Aus überall Deutschland kommen Leute nur deswegen nach Köln.
Ja.
Und bewegen sich alle in diesem Bereich, wo, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube maximal 60.000, 70.000 Leute eigentlich sonst nur wohnen. Und dann muss man sich vorstellen, dass einfach wahrscheinlich 1 Million Menschen oder sagen wir mal 800.000, 900.000 Menschen nur in diesem Innenstadtbereich sich aufhalten.
Ja.
Also das ist unfassbar. Köln hat 1 Million Einwohner. Man muss sich vorstellen, die sind jetzt alle da in dem Zentrum. Und jetzt trinken die alle Alkohol, haben natürlich irgendwie dann auch, keine Ahnung, Bierflaschen oder so. Das bedeutet, man hat einfach sehr viel Potenzial für Verletzungen. Man hat zum einen wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass Leute alkoholisiert sind und irgendwann nicht mehr klarkommen. Dann hat man Leute, die alkoholisiert sind und infolgedessen vielleicht stürzen. Treppenstürze sind unfassbar viele. Dann hat man Leute, die sich vielleicht verletzen, weil sie ausrutschen und in Glasscherben fallen etc. pp. Man hat zwar ein Glasverbot in der Innenstadt, aber halt nicht irgendwie in den äußeren Bereichen. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie geht man damit um? Und 7 RTW sind da nicht ausreichend, das kann man sich vorstellen.
Ich denke mal, es wird mobile Sanitätsdienste dann auch geben, die da auch mitlaufen, oder? Und nicht immer nur mit einem RTW durch so eine Masse zu fahren, das ist ja schon mal anstrengend genug. Und vor allen Dingen kommst du da nicht schnell voran, da würde ich dann doch schon auf fußläufige Rettungskollegen und Kolleginnen irgendwie zählen, oder? Das wird wahrscheinlich auch da sein. So mobile SAN-Teams könnte ich mir vorstellen.
Die dann durch die Gegend laufen?
Nicht nur, sondern auch so Stellen. Also richtige so mit Zelte aufbauen und dass du da mal irgendwie so einen Punkt hast, wo die Leute sich auch melden können. Ja, würde ich auf jeden Fall machen, gerade
ja,
so
genau.
Der Stadtplatz.
Man hat natürlich Hotspots identifiziert, wo immer Leute sich aufhalten, zum Beispiel Zülpicher Platz.
Hm.
Also das ist einfach Straßenkarneval. Da stehen halt einfach 5.000, 6.000 Leute einfach nur trinken.
Ja.
Die stehen da einfach nur. Die trinken, stehen und irgendwo läuft ein bisschen Musik. Ja, aber so ist es. Und das ist krass, da gibt es kein Netz. Und teilweise, wenn du da jemanden suchst, dann steht der 10 Meter neben dir, du suchst den eine Stunde lang. So voll ist das. Und natürlich an solchen Standorten gibt es sogenannte Unfallhilfstellen, die werden eingerichtet. Und da sind natürlich dann die ganzen Leistungserbringer gefordert, dass die entsprechende Unfallhilfstellen stellen. Ich glaube, die Johanniter stellen irgendwie 2. Dann Falk hat, glaube ich, auch 2 gestellt. Also das sind nämlich genau diese Zelte, wo dann 10 Tragen drin sind. Einige von denen sind arztbesetzt. Und man hat aber in der Vergangenheit festgestellt, insbesondere wenn der 11.11. auf den Samstag fällt, dass selbst diese 26 zusätzlichen RTWs, wenn du die alle in die Innenstadt ziehst, nicht mehr ausreichen, plus die 7, die ja sowieso eigentlich da sind, also diese über 30 RTWs nicht ausreichen, um dieses Einsatzaufkommen zuverlässig abzudecken. Und deshalb, was würdest du vorschlagen dann, um dieses Problem zu lösen? Also du merkst, du hast einen extremen Zulauf zu den Unfallhilfstellen und ein großes Phänomen ist wirklich, dass du zu den Unfallhilfstellen fährst mit dem RTW, um dann Patienten aufzunehmen und den ins Krankenhaus zu fahren. Und
gute Frage. Mobile Trage oder du behandelst die, soweit erstmal vor Ort bist, das Ganze vorbei ist, aber die Kapazität ist.
Aber wenn die trotzdem ist. Ne? Genau, was wäre jetzt eine Idee? Aber du musst jetzt denken, du kennst jetzt erstmal nur RTWs. Was wäre eine Entlastungsmöglichkeit?
Weil ich nur RTWs habe.
Ja, ich habe es jetzt immer nur von RTWs gesprochen. Aber jetzt merkst du, okay, du hast einen großen Transportbedarf von Unfallhilfstellen in Krankenhäuser.
Was möchtest du denn machen? Busse? Nee.
Ja, geht nicht. Also, KTWs einfach.
Ach so, okay, du wolltest jetzt auf die spezifische Sache rein. Wir haben bei uns immer KTWs stehen und RTWs. Also gerade KTWs immer an der mobilen Sandstelle. Ja.
Gab es lange Zeit aber nicht.
Ach so, okay.
Also,
dann ist das bei euch auch erst seit so gewesen bisher, ja.
Seit wenigen Jahren hat man dann aber trotzdem erkannt, es ist sinnvoll, dass man jede Unfallhilfstelle besetzt mit 1 bis 2 KTWs, die auch nichts anderes tun, außer quasi die Patienten von der Unfallhilfstelle ins Krankenhaus zu fahren, die jetzt keiner medizinischen Monitoring benötigen. Ja. So, aber die völlig durch sind, wo man auch weiß, okay, das geht hier nicht. Selbst wenn wir die abbauen, liegt der immer noch hier. Und genau, das wird eben so als Grundverhaltung gemacht. Dann hat man zusätzlich natürlich sowieso festgestellt, okay, wenn da irgendwas ist, da geht eine BMA auf oder da, keine Ahnung, da ist irgendein Stichwort wie Feuer, dann weiß man, bis man dort ist, könnte es sein, dass das Schadensereignis wesentlich schneller und weiter fortschreitet, wie es im Normalfall wäre. Weil im Normalfall geht man ja von normalen Anfahrten aus, keine Ahnung, Schutzziel, innerhalb von 10 Minuten ist die Feuerwehr mit so und so vielen Kräften vor Ort. Jetzt denkt man sich, okay, wir brauchen wahrscheinlich 20 Minuten. Das heißt, wenn es brennt, brennt es dann richtig. Ja. Das bedeutet, man hat sowieso für den gesamten Innenstadtbereich eine grundsätzliche Alarmstufenerhöhung. Das bedeutet, egal was eingetippt wird, was irgendwie auf zum Beispiel Feuer oder BMA, es wird immer auf die nächste Alarmstufe automatisch erhöht. Einfach damit mehr Kräfte aus mehreren Richtungen anfahren und somit schneller oder viel schneller evaluiert werden kann, okay, was ist jetzt hier wirklich los? Und wenn was ist, dann sind wenigstens schon, ist schon ein größerer Kräfteansatz da. So. Das hat man auch gemacht. Und
Wie macht man es denn? Also vielleicht springe ich da schon zu weit, aber wenn du sagtest vorhin, ja, also die können da ja nicht liegen, die würden ja dann immer liegen bleiben und so weiter, aber so ein Krankenhaus ist jetzt ja für so einen Betrunkenen, nur rein Betrunkenen, ja, der einfach nur seinen Rausch ausschläft, jetzt nicht unbedingt eine Notaufnahme da. Gibt es da spezielle Bereiche, wo man sagt, Räumlichkeiten werden geschaffen oder wird einfach die Notaufnahme so zugeballert, bis nichts mehr geht?
Ja.
Nein.
Also die Notaufnahmen der zuständigen Krankenhäuser, die bereiten sich natürlich darauf vor. Mhm, das ist echt krass, wenn du da reinkommst, denkst du, bist du hier im Krankenhaus oder bist du hier im Krieg?
Im Lazarett.
Weil, ja, im Lazarett. Mhm. Da liegen überall sind Tragen einfach nur hingelegt auf dem Boden, so Feldtragen. Ja. Und da liegen dann einfach in so einem Raum auch 5, 6, 7 Besowskis einfach nur. Also
man versucht sich schon räumlich ein bisschen einzurichten darauf, dass es nicht alles medizinische Notfälle sind jetzt, die hier kommen. Okay.
Richtig.
Ja. Krass.
Und was ich auch interessant fand, dann, das war so auch gestern eine persönliche Erfahrung, das eine Krankenhaus hatte kein CT, das nächste Krankenhaus hatte einfach keinen Chirurgen. Wo ich denke, also ich habe mich beim zweiten Krankenhaus, habe ich echt gesagt, Leute, wie gut, dass man an einem Tag wie heute keine Krankenhäuser braucht, ne? Weil wie kann man denn erst ab 15 Uhr einen Chirurgen haben?
Personalnot.
Aber da sieht man halt wieder
Krankenhaus, ja.
Richtig.
Miets Karneval,
sorry. Genau.
Nochmal, Personalnot, Miets Karneval.
Ja, das ist so. Das wirkt sich natürlich dann auch auf die anderen Krankenhäuser auf, insbesondere Karneval, wo man so viele chirurgische Notfälle hat. Das ist natürlich auch schwierig, weil man sich vorstellen muss, dass, also wie gesagt, ich hoffe, du wirst es dann mal live erleben. Ja. Wer das mal gesehen hat, das sind Menschenmassen und es ist unfassbar schwierig, auch für die Rettungskräfte überhaupt zu ihrem Einsatz zu kommen. Mhm. Also du bekommst einen Einsatz, dann fährst du da teilweise 10, 15 Minuten hin und dann ist da niemand mehr. Ja. Und das hast du nicht selten. Also das ist leider auch ein großes Problem, dass RTWs einfach häufig zu Patienten fahren, die einfach gar nicht mehr da sind oder die es gar nicht mehr gibt. Irgendwer hat da mal angerufen, es besteht überhaupt nicht die Kapazität, das zurückzuverfolgen, weil so eine Anruflast natürlich auch herrscht, dass man echt sagen muss, okay, wenn nach 10, 15 Minuten keiner da ist, ruf nochmal an, eigentlich, wenn da wirklich noch was ist. Und das hatten auch wir. Wir sind öfter irgendwo hingefahren, da war einfach dann niemand mehr. Ja. Man steht dann kurz da, guckt, ob hier irgendjemand kommt und wenn keiner kommt, dann fährt man wieder. Und was ich mir halt denke, das ist ja eine Brauchtumsveranstaltung, das bedeutet, da zahlt jetzt irgendwie nicht der Kölner Karneval oder so, die zahlen da kein Geld für das das alles bewerkstelligt wird, ist ja Brauchtum, ist ja selbstverständlich. Ich denke mir halt, was man halt wenigstens mal machen könnte, dass man sagt, okay, das wird so exzessiv gefeiert, wieso macht man da nicht wenigstens einen Feiertag? Weil man muss sich vorstellen, es ist ein ganz normaler Werktag, Arbeitstag. Ja. Ab 11 Uhr, wo ja noch alle Leute im Büro sind, geht auf einmal die Luzi ab, 1 Million Leute in der Stadt und dann sind auch noch Straßen gesperrt und du hast einen Stau. Ja. Also mit dem RTW, du bist entweder im Stau oder in einer Menschenmenge. Und du kommst einfach nur im Schritttempo voran. Das ist auch echt was ich mich gefragt habe. Ich gesagt habe, ganz ehrlich, wieso lässt man das eigentlich noch zu, dass hier ein ganz normaler Autoverkehr stattfinden darf. Also
erschwert es vor allen Dingen dann für die RTWs, für Feuerwehr, für alle Einsatzkräfte, aber auch eben für die ganz normalen Leute, die zum Berufsalltag eben kommen wollen, da irgendwie durchzukommen. Ne, kann ich mir vorstellen. Das ist, wie gesagt, ein tolles Fest. Ich werde es bestimmt hoffentlich nächstes Jahr erleben. Ich muss es mir einfach eintragen, so 11.11. mache ich, hoffentlich einfach mal mit.
Komm einfach Weiberfastnacht.
Oder Weiberfastnacht,
genau. Da geht das nochmal in fünfmal schlimmer ist dann Weiberfastnacht.
Okay. Wir erleben es in kleiner Form. Und ich habe es ja früher mal, ich habe glaube ich 2015 angefangen, bei der Hanseszähl, ne? Immer so ein Millionenfest bei uns ja auch. Und damals noch von der Konzeption der Einsatzkräfte her wirklich, ja, man kann auch sagen, schlecht. Ne? Damals 2014, 15. Da war es wirklich so, wir wurden dann ab einer gewissen Zeit so 21 Uhr an einem Samstag überrannt. Ja, du bist nur noch hin und her gerannt. Irgendwann musstest du polizeigeschützt werden. Da hieß die Bundespolizei übrigens noch Bundesgrenzschutz. Und die mussten uns dann tatsächlich noch so da durchdrängen und dass die Leute uns da nicht anfassen und machen und tun. Also wirklich ganz spannend und haben da teilweise auch sind gerannt, gelaufen. Gibt auch übrigens eine RTL-Dokumentation von mir tatsächlich da früher, da war RTL aktuell nämlich mal mit dabei. Und schon spannend auf jeden Fall, wie Feste sind, aber das stelle ich mir halt nochmal 10-mal schlimmer bei euch vor. Oder auf dem Oktoberfest genau. Oder was es nicht alles gibt.
Was man auch halt macht mit diesen 16 RTWs, also das muss man halt auch sagen, was da für ein Personalansatz hintersteckt. Also diese ganzen Leute an den Unfallhilfsstationen, die machen es komplett ehrenamtlich. Das sind alles Ehrenamtler. Die werden aus teilweise ganz Deutschland kommen, die nur deswegen dorthin, damit das überhaupt möglich ist, ehrenamtlich. Die kriegen da 3 Euro die Stunde was dafür. Also wirklich nicht viel. Die machen das wirklich aus Spaß, an der Freude. Also seid auch nett zu diesen Leuten, weil die stellen sich freiwillig dahin. Weil ohne die würde es einfach nicht funktionieren. Und dann bedeutet das, also das ist immer das folgende Credo, entweder du hast am 11.11. Dienst oder am 12.11. Weil alle machen eigentlich am 11.11. Dienst und der Rest muss halt am 12.11. Dienst machen. Das Problem ist nämlich, dass alle Fahrzeuge in 24-Stunden-Dienst gehen. Alles. Jedes Auto, jedes 12-Stunden-Auto geht auf einmal. Also alle Rettungsmittel, alles was geht, ist 24 Stunden da. Das ist einfach, das müsste man eigentlich mal zeitlich ausrechnen. Das ist mindestens eine Steigerung 200, 250, 300%. Und das wird refinanziert natürlich durch die Kostenträger. Ah, okay. Und eben nur für den Fall, dass man eben sagt, okay, jetzt ist es kracht, es ist irgendwas passiert und dann haben wir jetzt alles und können jetzt alles erstmal in die Innenstadt ziehen. Das passiert auch. Ja. Also diese 16 RTWs, die stehen an einem Parkplatz, wurde quasi eine eigene Rettungswache aufgemacht wird. Da steht halt ein Versorgungs-LKW mit Pipi, Kaka, Essen. Und da stehen die 16 RTWs, die treffen sich dann morgens ab 9 Uhr und dann stehen die erstmal da. Dann gibt's eine Einweisung, hier, das ist so und so, hier, das sind die Neuerungen, so und so und so. Und dann kommen halt irgendwann mit der Zeit so die Einsätze rein und man kann eigentlich sagen, ab 13 Uhr steht da kein RTW mehr. Ja. Man muss sich vorstellen, der ganze Parkplatz ist voll, 16 wow. Rettungswagen und die kommen nicht mehr zurück. Und ab 22 Uhr wird dieser Parkplatz dann aufgelöst. Mhm. Und dann werden die verteilt auf umliegende Feuer- und Rettungswachen, weil auch da ist natürlich Kapazitätsproblem. Du kannst nicht 16 ja. RTWs auf eine Feuerwache stellen, wo 7 RTWs stehen.
Ja.
Da ist einfach kein Platz, wo es eben Sinn macht. Und es besteht dann eben noch die Möglichkeit, es gibt diese Springer-RTWs, das gibt es ja auch in Berlin zum Beispiel. Das sind RTWs, die durch den Brandschutz im Bedarfsfall besetzt werden. Die gehen in den 24-Stunden-Betrieb Regel. Das bedeutet, dass es keinen Springer mehr gibt, sondern die sind fest besetzt. Und was man eben als nächste Eskalationsstufe dann tut, ist, dass wenn man merkt, okay, wir kommen selbst mit diesen 25 RTWs, die jetzt gerade in der Innenstadt sind, kommen wir gerade nicht mehr hin, dann werden diese Feuerwachen-RTWs, die normalerweise Springer-RTWs sind, die werden alle diese 10 auch nochmal in die Innenstadt gezogen, um nochmal mehr Kapazitäten zu schaffen. Und ich habe das wirklich schon erlebt, dass wirklich selbst das nicht mehr ausreichend war und plötzlich haben wir dann da RTWs gesehen aus 15 Kilometer Entfernung, Einsatzgebiet, die auch nochmal dann in die Innenstadt gezogen wurden. Das kann man dann halt, weil alle 24/7 laufen. Wir zum Beispiel, wir hatten nur einen Einsatz in der Nähe der Innenstadt, haben uns wieder freigemeldet, sind in die Innenstadt alarmiert worden und ja. wir sind nicht mehr zurückgekommen. Nicht mehr. Und das ist einfach der absolute Wahnsinn, was da auch an Logistik einfach hintersteckt, weil die Leute müssen ja auch alle versorgt werden. Und wenn man jetzt nur mal von diesen 16 RTWs steht, dann 32 Personen, die außer der Reihe einfach besetzen müssen. Dann müssen die ganzen Nachtdienste besetzt werden und dann natürlich die Tagdienste am nächsten Tag. Und das bedeutet eigentlich, wenn man frei hat am 11.11., dann hat man echt Schwein gehabt als Rettungsdienstler. Aber es ist eigentlich nicht möglich, weil jeder arbeiten muss. Auf dem KTW, auf dem RTW, auf dem NEF. Und das ist natürlich mitunter schade, weil da insbesondere die Kölner Rettungsdienstler ja mit dem 11.11. groß werden und den auch sehr gerne selber feiern würden.
Na klar.
Das geht dann halt leider einfach nicht.
Genau. Es ist so, wenn, das müsst ihr im Hintergrund tatsächlich mal erleben, wenn Großveranstaltungen sind, die öffentlich begehbar sind, teilweise frei oder auch bezahlbar, dann setzen sich da im Vorfeld so viele Instanzen, also Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, dann technische Hilfe, also je nachdem, was gebraucht wird, und erarbeiten Konzepte. Da muss jeder Veranstalter tatsächlich auch Sicherheitskonzepte erarbeiten, wo Notausgänge sind und so weiter. Das wird abgestimmt. Da trifft man sich wirklich schon teilweise, je nachdem, welche Veranstaltung es ist, Monate davor und versucht, diese Veranstaltung dann gut über die Bühne zu bringen, vor allen Dingen sicher über die Bühne zu bringen. Bei uns ist es zum Beispiel so, wenn Hansa zum Beispiel spielt, dann bekommen jede Rettungswache immer so eine Art Einsatzkonzept zugestellt. Ne? Da stehen alle Ansprechpartner drauf mit Telefonnummern, falls wir da mal hin müssen, wo es gefährlich ist ungefähr, welche Risikostufe da ist. Ne? Es gibt ja so grüne Spiele, da sagt man so, Mensch, also da ist jetzt die Gefahr einer Ausschreitung oder von Gewalttaten eben eher gering, oder so Hochrisikospiele, wie zum Beispiel bei Hansa Rostock und St. Pauli, das ist immer Hochrisikospiel bei uns, weil da fliegt immer irgendwo was und da muss man echt aufpassen, wenn man am RTW mal reinfährt, dass man nicht zwischen die Fronten gerät. Aber wie auch andere Großkonzerte, Rammstein und so weiter. Da geht richtig viel rund, wenn ihr die Chance mal habt, da in den Hintergrund reinzugucken, in so eine Stabstelle oder was auch immer. Nutzt diese Chance und guckt euch das wirklich mal an. Super, super interessant, was da alles beachtet wird. Daran glaubt man gar nicht. Und da pieken wir, glaube ich, hier gerade nur die Oberfläche an in diesem Podcast.
Der Vorteil ist halt auch, den ihr habt oder den andere haben. Und das ist das Phänomen von Karneval. Wenn du einen Marathon hast, dann hast du eine Laufstrecke.
Ja.
Also du siehst einfach einen Weg, wo, und du kannst erahnen, wo du ja jetzt Leute oder Einsätze haben wirst. Wenn du eine Pride Parade hast, dann, oder einen Rosenmontagszug, dann siehst du den Zugweg. Daran kannst du dich orientieren. Karneval musst du dir vorstellen, du hast einfach eine Innenstadt und die ist komplett zugeballert mit Menschen. Also überall Straßenüberfüllung. Es war so krass, dass die Straßenbahn den Betrieb eingestellt haben. Die Deutsche Bahn hat einen Bahnhof nicht mehr angefahren, weil Leute sind durch die Tunnel gerannt von der U-Bahn, um in die nächste Station zu kommen, weil sie nicht mehr rausgelassen wurden. Also es war wirklich unfassbar. Ich habe da auch dieses Video gepostet, wo du einfach 6, 7 Straßenbahnen hintereinander stehen siehst vor der Brücke, die darauf gewartet haben, irgendwie rüberfahren zu können, aber es war halt gesperrt.
Ja.
Und die Polizei plant das so, dass wirklich, die ziehen auch aus ganz Deutschland Hundertschaften dann ab, die dann dort sind. Die dann stehen dann wirklich an, die planen das so eher so als Gefechtsfeld, würde ich mal sagen. Also die sagen, wir haben hier, wir stellen jetzt hier drei Hundertschaften oder eine Hundertschaft stellen wir in den Bereich Aachener Weiher. Das Einsatzgebiet ist Aachener Weiher. Und dann können die sich selbst überlegen, wir teilen uns so und so auf und wir sind halt nur hierfür zuständig. Dann gibt es so eine Hundertschaft, die quasi auf Abruf ist, die ganze Zeit dann überall mit aushilft. Und der Rest, die Bundespolizei, die machen dann zum Beispiel nur den Bahnhofsvorplatz. Die können dann auch gar nicht was dazu sagen, wenn irgendwo anders was ist. Ja. Weil das ist nicht deren Einsatzgebiet, in Anführungsstrichen. Und das ist schon extrem, was ich dann wirklich auch erlebt habe. Also wir sind dann, keine Ahnung, was sind wir da gefahren? Zweimal gab es gar keinen Patienten. Dann beim dritten Mal war dann tatsächlich eine Patientin vor Ort, die wollte aber nicht mitfahren. Und beim vierten Mal war es dann so, und das war, was meine ich dann zum Beispiel, Thema Rescue Track, dann gab es dann einen leichten Kommunikationsfehler, weil wir wurden wirklich, kennst du noch den Mangal-Döner?
Ja, na klar.
Wo dir da mal schlecht geworden ist.
Ja.
Genau da wurden wir hinalarmiert, zur kollabierten Person. Ah. Und wer den Zülpicher Platz kennt, das ist, also zentraler geht es nicht. Da waren 5.000, 6.000 Leute und da wirst du jetzt mit einem RTW hinalarmiert. Und es war auch leider so, also mir konnte auch keiner irgendwie einen Anfallshinweis geben. Es war einfach doof.
Ja.
Wir haben dann 200 Meter entfernt geparkt, sind dann hin, diese kollabierte Person zu suchen. Und was ich übrigens echt krass fand, auf dem Weg dahin wirst du dreimal angesprochen mit, du bist doch der von TikTok. Und aber immer freundlich, immer alles nett und cool, was du machst. Und ich sage immer, ja, hier ist die Nummer von meinem Landespressesprecher, schreibt ihm das bitte. Und dann waren wir dort, haben keine kollabierte Person gefunden. Auf einmal sehe ich nur von links nach rechts eine Verfolgung und wusste, okay, jetzt. Die prügeln sich jetzt.
Okay.
Und also mittendrin, ich stand da so wirklich so mit offenem Mund, keine UHS weit und breit. Wir waren die einzigen Uniformierten in dieser 5000-Leute-Menge. Und dann ging da richtig die Luzi ab. Und man muss sich das vorstellen, so eine Schlägerei ist wie so eine Zwiebel.
Ja.
Um die Schlägerei passiert viele Leute, die einfach reinrennen, sagen, hört auf und so. Und im Kern sind aber irgendwie nur zwei Leute. Und ich habe das gesehen und ich sah nur, einer lag auf dem Boden und der andere war irgendwie so drauf am Treten. Und das war für mich auch irgendwie sehr schockierend, weil ich mir dachte, wie kann man denn so viel Gewalt und Wut und Hass in sich haben, dass man auf jemanden tritt, der am Boden liegt. Also dass, wenn man sich so auf Augenhöhe schlägt, okay, oder rangelt, okay. Aber einer liegt und dann wirklich so zu versuchen zu treten und auf den Kopf, das war auch für mich dann, also es war so schockierend für mich, weiß nicht, ob ich einfach zu netter Mensch bin, aber ich dachte mir, wie kann man denn so gewalterfüllt sein, selbst wenn man getrunken hat. Und ich habe dann versucht, ich habe einfach voll auf meinen Uniform-Bonus gesetzt, ich hatte eine FFP2 auf und habe meine Uniform, dachte mir, okay, ich gehe jetzt einfach mal rein und habe versucht, aber es ist halt diese Zwiebel, du bist dann erstmal nur mit 1000 Leuten, die dann irgendwie drumherum stehen, ich so, hört mit der Scheiße auf und dann habe ich halt gesehen, im Zentrum, da war so viel Hass und Aggression, da habe ich gesagt, okay, es nützt nichts, ich muss zur Polizei. Dann gucke ich, dann sah ich da zwei Streifenwagen stehen, also eine Hundertschaft. Das Problem ist, die waren alle nicht dort.
Oh.
Und dann kam das Coole, da stand irgend so ein Typ neben mir, der guckte mich so an, dann sage ich, du rennst jetzt und holst die Polizei. Und dann ist der weggerannt und der kam eine Minute später, kommt mein Kollege, ich sehe meinen Kollegen, der sagt, Luis, da ist keiner bei den Streifenwagen. Ich so, scheiße, wie kriegen wir jetzt die Polizei hin? Ich habe hier kein Netz, Funk kannst du völlig vergessen.
Wow.
Und dann kam dieser Typ zurückgerannt, währenddessen zwei Mädels, wieso tut ihr nichts? Die schlagen sich da, wir können dir zugucken. Wo ich die dann so angebrüllt habe, ich war gerade mittendrin, soll ich mir jetzt auch noch eine klatschen lassen oder was? Und dann kam dieser Junge zurück, wirklich, wie hätte es eigentlich eine Zeitlupe sehen müssen, der kommt da mit so einem strahlenden Gericht zurück und hinter denen eine ganze Hundertschaft am Rennen. Und dann kam der so zu mir und dann meinte ich so, ja, hast du gut gemacht. Dann meinte er, ja, ich kenne dich von TikTok, du machst das auch echt gut. Und dann dachte er sich, den von TikTok, den kann ich jetzt nicht enttäuschen, der hat mir einen Auftrag gegeben. Und auf sowas ist man aber angewiesen. Ich fand das richtig cool, dass er das wirklich durchgezogen hat, weil dem eine Rettungskraft gesagt hat, bitte hol jetzt die Polizei, ist der gerannt, so lange bis der irgendwen gefunden hat. Der ist ja auch erst zu den Streifen gesehen, da ist keiner, ist er weiter gerannt und dass er die wirklich geholt hat, sodass die ja auch angesprintet kamen, wie die Irren. Und wie es dann halt so ist, natürlich ist der Schläger dann schon lange wieder weg und nur noch das Opfer da, der hatte es auch nicht so wild letztlich ausgegangen. Aber das ist dann echt so, wo man so auch so einen kurzen Kontrollverlust als Uniformierter hat, wenn man denkt, verdammt, zu zweit, du kommst hier einfach nicht weit. Und wir hätten den Notruf drücken können, uns hätte wahrscheinlich aber trotzdem keiner wirklich hören, orten oder sonst was können. Und da lobe ich mir dann halt diese Notpager, wo du halt einfach drauf drückst und dann wird ein Notruf ausgelöst mit Standortübermittlung und dann weiß zumindest irgendwer, da ist gerade irgendwas passiert.
Also Zivilcourage kann man übrigens auch als Ersthelfer immer auffordern. Das heißt, die Leute auffordern, sie machen jetzt dies, sie machen jetzt das und so weiter. Sollte man viel mehr einsetzen und nicht nur Alleinkämpfer sein. Auch als Rettungskraft kann man viele, viele Leute einsetzen. Und du hast ja gesehen, es funktioniert, ob es jetzt dein TikTok-Status war oder einfach nur, dass ein Uniformierter eben das gesagt hat. Aber er kannte dich ja nun mal. Vielleicht hat beides auch gut mitgespielt. Und das finde ich ultra spannend. Was ich immer schön fand in Wien war, dass jeder von denen ein Handfunkgerät mit hat. Das funktioniert bei euch aber noch, auch wenn das Handynetz tot ist. Ne? Ist ja ein autarkes Netz sowieso.
Ja.
Oder ist das auch eher schwierig?
Das sind solche Antennen. Das ist schwierig. Und das Problem ist, du musst dir halt den Funk vorstellen. Da stehen wahrscheinlich die ganze Zeit mindestens 6 Sprechwünsche an.
Ja.
Und du könntest halt einfach nur reinreden, mit Blitzmeldung.
Blitz, ja, genau.
Dann, aber über dieses kleine Handfunkgerät, also ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht. Dann hört er dich nicht richtig und keine Ahnung und es ist halt unfassbar schwierig.
Ja. Also dementsprechend wäre es natürlich cool, aber so ein No-Pager, so ein Hausnotruf für draußen zu haben, ne? Für so eine Rettungskraft, das ist gar nicht so doof vielleicht, ne? Weiß nicht, ob man da den roten Knopf drücken, weil
gibt es
war ja kein
Pager,
direkter Angriff auf euch, sondern eher Gefahr im Verzug für andere, ne? Ja.
Ja.
Auf
und
jeden Fall.
Spannend. Was tatsächlich dann ab einer gewissen Uhrzeit ist, dann ist einfach die Auslastung so hoch, das habe ich mal erlebt, dass weiß ich jetzt nicht, ob das gestern noch da war, aber das habe ich dann mal erlebt, da ist die Auslastung so hoch, das ist echt krass, dann wird quasi so reingerufen irgendwie, da wird, wie so ein Taxiunternehmen, keine Ahnung, internistischer Notfall, zyprischer Platz, wer kann übernehmen?
Hm?
Und dann meldet sich irgendein RTW, hier ist der 1 RTW sowieso, wir können übernehmen. Ja, 1 RTW sowieso, dann hier.
Ja.
Dann der nächste irgendwie, Aachener Weiher, wer kann übernehmen? Und da meldet sich der RTW. Also normalerweise vergibt die Leitstelle ja den Einsatz.
Genau.
Und da melden sich dann die RTWs und sagen, ja, wir können fahren, wir können fahren. Und das war schon, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die muss man mal gemacht haben, weil es unfassbar ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, also die Leute waren echt super lieb. Es wurde ja auch am Anfang große Kampagne gemacht, keine Rettungskräfte anpöbeln.
Mhm.
Und da war auch irgendwie einer, der sagte, ich bin hier aufgeratscht, könnt ihr mir Desi geben? Wir haben dem Desinfektion gegeben. Und ja, voll toll, dass ihr das macht. Ihr habt ja wahrscheinlich, würdet auch gerne feiern. Voll, danke euch, richtig coole Stimmung. Aber leider, wie das dann immer so ist, wenn die Leute ab 11 Uhr trinken oder 10, gegen Abend wird es dann echt ungemütlich. Und da waren wir dann auch froh, dass wir nur im Tages-RTW waren und dann noch Feierabend machen konnten. Weil dann wird halt echt dieses, dann nimmt halt dieses zu, dieses, der liegt dann wirklich seit 5 Stunden oder dann wird sich wirklich nur noch gekloppt. Dann würden, das war auch unser letzter Einsatz, war dann tatsächlich Körperverletzung, gar nicht mit Kostüm und da ging das dann nämlich los, hier der mit Assi und Joe und lasst mich in Ruhe und fahrt mich jetzt hier und da und da merkt man so, okay, ist jetzt auch gut gewesen dann.
Ihr seid kampagnentechnisch, was Rettungskräfte angeht, auch echt weit, also sowas kann ich hier einfach nicht erwarten, hier wird einfach nur kampagnentechnisch muss ich Rostock sehr kritisieren für, wir suchen Berufsfeuerwehranwärter, Brandmeisteranwärter, fertig. Da war mal ein neues Bild drin, auch mit Leuten, die ich kannte und so weiter, aber das war's. Und das ist so, ihr seid echt auch viele andere Städte mit weiter, einfach mal auch das Bewerben, Mensch, Rettungskräfte und sowas brauchen wir oder greift sie nicht an oder ähnliches, finde ich total super. Würde ich gern machen, aber das stößt einfach leider auf taube Ohren, egal wo, ob es jetzt Berufsfeuerwehr ist oder eben andere Leistungserbringer. Naja, aber Karneval, ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich bin sehr gespannt, einfach mal sowas wieder mitzuerleben, weil es ist nochmal was komplett anderes als wirklich Rettungsdienst fahren, ja, wo alles so ein bisschen.
Das ist, es ist komplett anders. Es macht auf jeden Fall auch Spaß. Also man muss auch sagen, die Leute, die dann da auch fahren, die haben auch Spaß daran, da zu fahren.
Ja.
Natürlich zum Teil, also zumindest bei uns machen es alle gerne. Weil es halt einfach mal so eine richtige Abwechslung ist. Aber trotzdem, wie gesagt, ab einem gewissen Punkt wird es dann halt auch ungemütlich. Und es ist halt leider, und das muss man auch, man muss auch irgendwie merken, also das habe ich festgestellt, man muss auch sich irgendwie selbst zurechtfinden.
Ja.
Also man kann nicht so auf diese 100%ige Rückfallebene hoffen, leider. Sondern man muss schon wissen, okay, wie sind meine Optionen? Ist jetzt Rückzug die bessere Option? Und ich spreche die Polizei selber an, wenn ich sie sehe, als wenn ich versuche, über die Leitstelle zu gehen, weil es einfach. Also du kannst da 100 mehr Disponenten hinsetzen und noch 3 Leitstellen aufschalten und da gehen immer noch viel zu viele Notrufe ein. Also wir rechnen hier in einem Peak einer Peak-Situation von 30 Einsätzen pro Stunde.
Das müssen wir mal ausrechnen.
30 Einsätze, ja, bei einer durchschnittlichen Einsatzdauer von einer Stunde bedeutet das, dass du 30 RTWs brauchst, quasi.
Neben die sind dann erstmal weg. Ne? Also und neben dem, was noch so.
Neben dem Stadtschutz. Ja. Neben dem Ganzen, das hattest du nämlich dann an dem Tag. Ja. Du hörtest dann aber auch in der Innenstadt, dass die gynäkologische Praxis anruft und sagt, wir brauchen hier mal den und den oder das AKS in der, ja, Praxis. Das läuft natürlich auch alles nebenbei. Und es ist eine riesige Herausforderung und das finde ich einfach schade. Natürlich wird Rettungskräften dann gedankt und ja, danke an die Hilfskräfte, mhm, von Polizei und Feuerwehr. Aber ich finde, was die Feuerwehr leistet, was der Rettungsdienst leistet, was die Polizei leistet, das findet sich einfach nicht wieder. So wirklich, weil es einfach ein unfassbarer Apparat ist. Also die Planungen laufen ja auch jetzt schon für nächstes Jahr Karneval und. Und
wie ich schon sagte, ne, so, ja, eine Vorlaufzeit,
ich weiß nicht, wie man das
da
löst, ob man
wird im Vorlauf. Das ist echt krass, kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ja, dementsprechend kann man ja nur sagen, danke an
oder
euch,
so, ja,
dass ihr euch da so einsetzt und vor, ja, allen Dingen teilweise so selbstlos reinschifft, wie der Louis da die Zwiebel aufdröseln möchte und die Leute doch einfach nur bitten möchte.
Ich habe es auch versucht und dann auch abgebrochen.
Ja.
Und dann kommt da diese Hundertschaft, wo ich mir auch dachte, wie können Menschen so groß sein? Also ja, alles so riesen, dann noch auch, ja, die sind ja nicht nur riesig, die sind dann auch in die Breite so breit einfach, weil die ja ihre ganze Uniform anhaben. Und ich denke mir, ich stehe da so mit meiner kleinen Jacke, T-Shirt drunter und meinem Defi. Ja, ja, genau.
Falls richtig ihr Hilfe braucht, ich bin auch noch hier. Aber macht ja, mal. Genau. So stell ich mir, ja, das vor. Ja, sehr schön.
Spannend, also, auf jeden,
wow,
Fall.
Krass. Mensch, wir haben schon wieder über eine Stunde und ich glaube, wir könnten darüber noch weiter quatschen und vielleicht auch Bilder zeigen. Ich versuche mal so zwischendurch ein paar einzublenden. Vielleicht habt ihr auf YouTube jetzt gerade auf dem Video auch ein paar gesehen, die uns der Louis geschickt hatte. Aber das ist auf jeden Fall immer spannend.
Hm? Genau, wenn ich es. Also wenn ihr das wirklich mal sehen wollt, dann gebt einfach mal ein 11.11. oder Sessionseröffnung Karneval auf YouTube und dann RTW. Hm. Dann kommen meist so Einsatzfahrtenfilmer und die filmen dann wirklich von diesem Halteplatz, wie der eine RTW nach dem anderen rausfährt und was da abgeht, damit man da mal ein Gefühl für bekommt.
Ja, ein Eldorado für Spotter.
Das ist schon echt krass.
Auch noch, ne? Wenn die wissen, wo, ja, das meiste passiert, auf jeden Fall. No. Ah, da frage ich mich übrigens, wie sind das dann hier mit Gaffen und so weiter? Einsatzort? Nein, um Gottes Willen, die.
Gar nicht.
Gar,
du kriegst natürlich die dummen Sprüche, nicht, aber da gafft keiner, wirklich, weil es interessiert einfach keinen. Nee. Alle sind so in ihrem Karnevals.
Ja, klar.
Die sehen dich ja noch nicht mal, dass du kein Kostüm trägst.
bist du wirklich? Nee, ich bin nur verkleidet. Verkleidet. Sprich mich nicht
das
an.
Das meinte meine Freundin. Stell dir mal vor, dieser Typ ist weggerannt und kommt dann so wie in Guardians of the Galaxy 2. Dieses kleine Bäumchen, das immer schicken und was tut. Kommt dann mit so 6 Fake-Polizisten, die in Karnevalsuniform sind, zurück. Nein!
Sind Sie der Stripper? Oh, herrlich, ja.
Sehr gut. Die richtige Polizei.
Ja, apropos noch verkleiden fürs Ende und so weiter. Also erstmal danke, dass ihr zugehört habt. Es gibt was Neues zu announcen. Und zwar hier, guck mal, die kriegst du auch noch übrigens geschickt. Kannst dir eine Farbe auswählen.
Ich bin gespannt.
Siehst du das? Ich schick's dir nämlich gerade so als
ja, ich sehe es.
Ja, genau. Ne? Die 3 neuen Hoodies sind da. Wir haben sie ja mal kurz angeteasert. Wir haben über 800 Leute, die gesagt haben, Mensch, wann bringt ihr die endlich raus? Ja, ihr könnt sie dich noch zeigen. Hier sind sie jetzt endlich. Könnt ihr euch vorbestellen. Wir haben an eure Sicherheit gedacht und extra gesagt, komm, das Logo, das machen wir immer reflektierend, weil jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit ist es einfach so echt, wir hätten schon wahrscheinlich wieder 5 Leute umgemäht, weil die einfach nicht gut beleuchtet durch die Straßen laufen. Dementsprechend kriegt ihr hier so eine B2-Reflektoren-Logo mit Retterview drauf. Also jetzt vorbestellen und dann bekommt ihr nochmal eine Special-Tasse dazu, die es sonst so im Handel nicht gibt von Retterview. Ja, kostenlos einfach so mit dazu gepackt. Du kriegst sie natürlich auch. Aber ich zeig sie noch nicht. Lasst euch überraschen. Die ersten Posts werden dann rausgehen, sobald die ersten Hoodies mit dabei sind. So, Louis. Alright. Mensch.
Dann sehen wir uns nächste Woche,
genau,
wo wir dann wieder über Hirnblutung sprechen.
Ja, da werden wir über Hirnblutung und über Dominik reden. Der wahrscheinlich wieder einen Kommentar gelassen hat. Ja.
Ah, ja, stimmt. Ich bin gespannt.
Ja, genau.
Nee, eigentlich bin ich nicht gespannt, aber ja.
Nein. Mensch, Dominik, lass dich nicht so ärgern von uns. Aber wir finden es gut, wenn Kommentare da sind, wenn auch mal Kritik dabei ist. Wir können ja nicht immer nur gebauchpinselt werden. Bloß bitte bleibt dabei möglichst konstruktiv. Und wenn ihr halt ein bisschen mehr schreiben müsst, dann haut die Kommentare voll. Ihr habt genügend Zeichen offen, die ihr reinschreiben könnt. Wir werden sie auf jeden Fall lesen. Und Anrufbeantwortersprüche zu Schulsanitätsdienst und so weiter gibt es wahrscheinlich auch nächstes Mal wieder, wenn wir dann über Hirnblutung sprechen. Passt total zusammen. Gut. In diesem Alright. Sinne, Luis, war es wieder Dann. Schön mit dir. Kölle Alarv.
Ja.
Von mir aus Helau. Ich gehe heute Abend nämlich auch zu einer Karnevalsveranstaltung als DJ.
Ja.
Und bin mal gespannt, wie das ist. Vor allen Dingen so nach Corona, die erste Veranstaltung Karneval ausverkauft, wie die sich so verhalten werden an dem Abend.
Ich bin auch gespannt. Okay. Ich bin heute auch als kostümierter Maverick unterwegs.
Oh, davon will ich Bilder sehen.
Yes.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Bleibt gesund, passt auf euch auf, prügelt euch nicht und bildet keine Zwiebel bei Prügeleien. Bis denn.
Genau. Bis dahin. Ciao, ciao.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.
Bildet keine Zwiebel
ja,
bei Prügeleien.
Ja, das war...
Das wird jetzt bestimmt demnächst in irgendeinem Kriminalistikstudium, als Polen, naja, Schlägereien sind immer wie Zwiebeln.
Zwiebeln.
Das Zwiebelphänomen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.